nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unsere Rettung ist jetzt näher als zur Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Unsere Rettung ist näher. Der große Tag kommt bestimmt. Und im Vorfeld dieses großen Tages zeigt uns Paulus, auf was wir achten sollen, wie wir richtig in dieser Erwartung leben. Und dann gibt er am Schluss uns noch einen praktischen Tipp. Unsere Rettung ist näher als zu der Zeit, dass wir an Jesus gläubig wurden. Aber Paulus, wir sind doch gerettet. Wir verkündigen doch ständig, dass wir in Jesus gerettet sind. Jetzt sagst du, die Rettung ist näher als dort, wo ihr an Jesus zum Glauben kamt. Jawohl, wir sind tatsächlich gerettet. Doch ist unsere Rettung ein vorläufiges Stadium. Und die endgültige Rettung, die kommt noch. Auf die warten wir. Der Tag, an dem es kein Leid und keine Schmerzen mehr geben wird, steht uns noch bevor. Und das ist der Tag der Rettung. Erst dann wird deutlich, wer wir durch den Glauben an Jesus Christus geworden sind. Erst dann wird sichtbar, wer wir wirklich sind. Paulus sagt, wir, das sagt er auch im selben Brief an die Römer, wir, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Wir sehnen uns nach dieser Erlösung. Denn wir sind zwar gerettet, das stimmt, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir warten noch auf unsere endgültige Erlösung. Wir warten auf diesen großen Tag, der eintreten wird und der deutlich macht, wer wir wirklich sind in Christus. An diesem Tag werden wir Jesus begegnen. Er wird uns entgegenkommen und wir werden ihm entgegengehen. Das wird der Tag unserer endgültigen Rettung sein. Und das ist der Tag, auf den unser Leben, unser Glaubensleben abzielt. Auf diesen Tag warten wir. Ja? Tun wir das wirklich? Oder trifft auf uns manchmal mehr die Haltung zu, die Manfred Siebald in einem Lied zum Ausdruck bringt, wo es heißt, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, heute noch nicht. Wie auch immer. Dieses Ziel ist das Ziel für Christen und von uns Christen. Und je deutlicher uns die Herrlichkeit vor Augen ist, die auf uns zukommt, je konkreter werden wir unser Leben auf dieses Ziel ausrichten. So meint Paulus in unserem Abschnitt, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist herbeigekommen. Die Nacht ist weit vorgerückt, bald wird es Tag. Jetzt wacht auf, damit ihr so lebt, wie es dann an diesem Tag wichtig ist. In Anbetracht dieser Zukunftsperspektive fordert Paulus zum Aufstehen auf, zum Aufwachen. Wir sollen aus dem Schlaf erwachen, leben wie am Tag als Christen, die in echter Nachfolge stehen. Das, was wir tun sollen, beschrieb er in dem vorlaufenden Abschnitt. Denn in Bezug auf das, was er sagt von Kapitel 12 an, da beschreibt er ganz praktisch, wie das Leben eines Christen in Gemeinschaft aussehen sollte. Und seine Ausführungen gipfeln in der Aussage, seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und das tut, weil die Zeit erkennt. So sollen wir leben. Das ist das Licht des Tages, das er dort, das Leben des Tages, das er dort beschreibt. Das, was wir tun sollen, ist leben als Christen und die so leben, dass es deutlich wird, wer unser Herr ist. Der Ansporn, um so zu leben, kommt bei Paulus aber nie von hinten. Paulus will die Gemeinde nicht antreiben, so wie wenn er eine Herde Tiere vor sich herpeitschen würde. Und so macht und peitscht er und peitscht er und peitscht er. Das ist nicht die Gesinnung des Evangeliums. Wir werden nicht vorwärts gepeitscht, von hinten ständig geschlagen, es guckt und macht. Der Ansporn zu einem Gott wohlgefälligen Leben kommt von vorne, vom Ziel. Denkt daran, der Tag bricht an und wenn ihr an diesen Tag denkt und was da kommt, dann steht auf. Wir werden gezogen vom Ziel und nicht gepeitscht von hinten. Wer gepeitscht von hinten wird, der hat nicht verstanden, wo er hingeht in seinem Glaubensleben. Der geht nur, weil er gepeitscht wird. Aber Paulus möchte, dass wir gezogen werden, vom Ziel her denken und vom Ziel her handeln. Der Ansporn kommt von vorne. Im Wissen um unser Ziel werden wir mit einer gewissen Selbstverständlichkeit so leben, dass wir in richtiger Weise im Ziel eintreffen. Es ist wie bei einem Sportler, wie einem Wettkämpfer, und nicht umsonst benutzt die Bibel das Bild des Wettkämpfers oft. Ein Wettkämpfer, der hat nicht das Training im Kopf, sondern den Sieg. Der Wettkämpfer sieht das Ziel und nicht das Training. Und weil er das Ziel sieht, trainiert er. Weil er siegen kann, nimmt er Entbehrungen auf sich. Weil er den Sieg vor Augen hat, stellt er sein Leben jetzt darauf ein, damit er den Sieg erreicht. So leben wir eigentlich alle in unseren Bereichen, im Beruf, überall. Wir haben ein berufliches Ziel, wo wir hin möchten. Und wenn wir noch nicht da sind, dann stellen wir uns darauf ein und wir sind bereit, Entbehrungen auf uns zu nehmen. Die machen uns gar keine Probleme, sondern Freude, weil das Ziel vor Augen steht. Das darf ich nachher machen. Wenn ich ein Studium betreibe, dann sind die besten Studenten die, die das Ziel vor Augen haben und die nicht studieren, dass sie ein Studium haben, sondern die sehen, was sie eigentlich möchten. Und dann ist das, was sie tun, auch wenn es manchmal schwierig ist, ist es ihnen wert, weil sie das Ziel vor Augen haben. Und so soll unser Glaubensleben geprägt sein. Das Ziel soll uns ziehen. Und das Ziel soll uns motivieren. So ist für uns Christen dieser Tag die Ankunft von Jesus, unserem Herrn, der entscheidende Tag überhaupt. Und je klarer uns das ist, dass dieser Tag wirklich kommen wird, je mehr werden wir unser Leben auf diesen Tag ausrichten. Nicht einfach aus Angst, sondern weil wir tief in unserem Herzen eigentlich nichts anderes wollen, als Jesus offen zu begegnen. Aber eben, um in dieser Erwartung leben zu können, muss ich zuerst den kennen, den ich erwarte. Ich muss zuerst zu Jesus gehören. Mein Verhältnis zu ihm muss geklärt sein. Um das Bild des Wettlaufs aufzunehmen, ich muss zuerst auf die Rennbahn kommen. Ich muss zuerst, wenn ich das Bild vom Studium nehme, ich muss zuerst in diesen Studienbereich kommen, damit ich das Ziel erreichen kann. Und so muss zuerst mein Verhältnis zum Schöpfer geklärt sein, bis ich überhaupt das Ziel vor Augen bekomme. Ich muss zuerst mit ihm Frieden bekommen. Mein Leben muss in Ordnung sein mit Gott. Und so ruft dir Jesus zu, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und Ruhe finden heißt, dass du dich freuen kannst auf den Tag, auf den Jesus kommt. Du musst keine Angst haben, keine Bedenken, weil deine Beziehung zu Jesus geklärt ist. Jesus hat dein Leben neu gemacht. Er ruft dich zu dir. Die Fragen des Lebens und des Sterbens werden gelöst. Die Fassungslosigkeit des Todes wird überwunden. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das, sagt Jesus? Glaubst du das? Wenn nicht, wenn du das nicht glaubst, dass Jesus der Retter ist und dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dann wartet Jesus auf dich in seiner großen Liebe. Er wartet, dass du zu ihm kommst und dass du ihm dein Leben anvertraust, dass du ihm glaubst, dass du ihm vertraust und dein Leben unter seine Herrschaft stellst. Und dann bist du auf dieser Bahn, auf der du dann gern sein willst, wo du dem Ziel entgegengehst. Aufwachen soll die Gemeinde, sagt Paulus. Und was Paulus damit genau meint, zeigt er dann auch ganz konkret auf. Im Grunde sagt er nichts anderes als das, was jeder ganz automatisch macht, wenn er Besuch erwartet. Er bereitet seine Wohnung vor, er geht nochmals durch die Wohnung, um zu sehen, ob sich die Wohnung sehen lassen kann, wenn der Besuch kommt. Und je nach Besuch wird ein gewisser Standard, hat man dann für die Wohnung. Wenn die Eltern kommen, ist er vielleicht tiefer, als wenn jemand anders kommt. Oder wenn die Kinder kommen und so weiter, die kennen das ja. Aber im Normalfall, wenn wir einen Besuch haben, man macht die Wohnung in Ordnung. Wenn man jemanden einlädt zum Nachtessen, dann versucht man den Tisch einigermaßen schön zu gestalten, man kocht vielleicht auch etwas Besonderes und so weiter. Man, in Anbetracht der Ankunft dieses Menschen und je nachdem, wie wir zu ihm stehen, werden wir auch dementsprechend uns einrichten. Und was sich nicht sehen lassen kann, in Anbetracht des Besuches, das wird weggeräumt. Nicht mehr und nicht weniger meint Paulus, wenn er sagt, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Nichts anderes. Als dass er sagt, in Anbetracht, dass ihr wisst, dass der Tag kommt und dass Jesus kommt, macht Ordnung. Wacht auf, wenn ihr eingeschlafen seid. Die Wecke der Finsternis sollen wir ablegen. Oder im Bilde der Wohnung zu bleiben, wegräumen und nicht einfach verstecken. Als ob wir vor Gott etwas geheim halten können. So sagt Jesaja, wehe denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun in Finstern bleiben und sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? So die Sache unter den Tisch wischen, dass man es nachher den Dreck wieder vorholen kann, das funktioniert nicht. Natürlich sieht uns Gott. Und natürlich kennt er unsere Gedanken. Und natürlich ist das keine Bedrohung für uns. Und wenn es eine Bedrohung ist, dieser Gedanke, dass Gott mich sieht und mich kennt durch und durch, dann muss ich mich fragen, was mit mir los ist. Ich freue mich zu wissen, dass Gott mich durch und durch kennt. Das gibt mir echte Geborgenheit. Das ist ein wesentlicher Grund meiner Geborgenheit in Gott, dass er mich durch und durch kennt. Nichts brauche ich und nichts kann ich vor ihm verstecken. Nichts muss ich verbergen. Und das hilft mir, die dunklen Seiten wirklich anzupacken und es hilft mir aufzuräumen. Paulus sagt klar, was zu dieser Finsternis gehört, Sauf- und Fressgelage, sexuelle Ausschweifungen, Streitigkeiten und Rivalitäten. Das sind übrigens alles Dinge, die dem Gebot der Liebe völlig widersprechen. Hingegen sind Werke des Lichtes, das lesen wir auch an anderer Stelle, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und Sanftmut. Zieht nun an den Herrn Jesus Christus, oder man könnte vielleicht auch so sagen, wie es die gute Nachricht übersetzt, lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Lasst Jesus in eurem Leben wirklich Herr sein. Im Advent leben heißt, so zu leben, dass Jesus heute kommen könnte und du ihm mit offenen Armen und ohne schlechtes Gewissen entgegengehen kannst. In Erwartung leben heißt nicht, zu wissen, wann und unter welchen Umständen Jesus kommen wird. Das ist sicherlich interessant, aber egal in welchen Umständen und in welchem Jahr Jesus kommt, es kommt der Tag, wo wir Jesus begegnen werden. Und das ist entscheidend, was wir dann leben. Es nützt nichts, wenn ich genau weiß, unter welchen Umständen dass Jesus kommt, aber ich habe in meinem Leben noch viele Werke der Finsternis, die mich beherrschen. Und mein Leben steht nicht unter der Herrschaft Jesu. Dann nützen mir die ganzen Pläne nicht. Und wenn ich den richtigen habe, entscheidend ist, dass ich Jesus begegne, als der ich bin. Das ist entscheidend. Und hast du dann ein gutes Gewissen? Kann Jesus heute kommen und kann er heute in dein Leben hineinschauen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen bekommst? Wenn dir bewusst ist, dass du in einer ganz konkreten Sünde lebst und du diese Sünde duldest, dann musst du dir von Paulus sagen lassen, steh auf und lege diese Sache ab. Mache Ordnung. Mach Ordnung in deinem Leben. Denk doch, was für eine wunderbare Zeit auf dich zukommt. Für diesen Tag lohnt es sich, in deinem Leben aufzuräumen. Mach's doch. Guck doch nach vorne, was auf dich zukommt. Ja, ich weiß. Nun kommt man in den Verdacht, ein moralisches Evangelium zu verkündigen. Man getraut sich ja heute manchmal als Prediger fast nicht mehr, etwas Moralisches zu sagen, weil dann ist das sofort moralisch. Aber Evangelium hat es auch mit Moral zu tun. Nicht, dass wir durch ein moralisch sauberes Leben gerettet werden, so nicht. Gerettet werden wir einzig und allein durch den Tod Jesu am Kreuz, und das hat mit Moral überhaupt nichts zu tun, sondern mit der Tat, die Jesus für uns getan hat. Doch wenn wir gerettet sind, dann gibt es doch moralische Maßstäbe, dann gibt es doch Leitlinien, dann gibt es doch Ordnungen, die wir berücksichtigen sollen. Dieser Meinung ist jedenfalls Paulus und ich teile mit ihm diese Überzeugung. So ist es eben nicht in Ordnung, wenn wir selbstsüchtig leben. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir Süchten Raum lassen und uns von ihnen beherrschen lassen. Dann sind wir von ihnen geknechtet. Es ist auch nicht in Ordnung, wenn das Fernsehprogramm unseren Tagesablauf und unseren Lebensrhythmus steuert. Und es ist nicht in Ordnung, wenn ich im sexuellen Bereich ein zügelloses Leben führe. Paulus meint hier übrigens nicht den sexuellen Umgang in der Ehe. Da ist er ganz anderer Meinung. Den ehelichen Umgang befürwortet er sehr und er warnt sogar die Ehepaare. Sie sollen sich gegenseitig ja nicht entziehen. Wer das nachlesen möchte, muss nur mal das Kapitel 7 im 1. Korintherbrief lesen. Das Evangelium ist nicht körperfeindlich. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn man Sexualität außerhalb der Ehe auslebt. Und das kann man jetzt biegen und brechen, wie man will, es ist nicht in Ordnung. Antworten sollen wir und diese Werke der Finsternis aufdecken. Das ist oft der schnellste Weg, sie aufzudecken. Das entzaubert oft die Sünde. Wenn ich sie für mich selber mal aufdecke und mir selber sage, jawohl, das mache ich falsch und das sage ich auch Gott gegenüber. Oder ich sage es noch einem Bruder oder einer Schwester gegenüber, sage, da habe ich gesündigt. Da ist oft der Zauber dieser Sünde gebrochen. Und dann können wir sie anpacken und ablegen. Das alles aber wird offenbar werden, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, sagt Paulus den Ephesern. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Christus wird dir helfen, wenn du diesen Schritt tust. Du bist nachher nicht allein. Er wird dich erleuchten, er wird dir Kraft geben, aus da herauszukommen, wo du reingeraten bist. Und nun gibt Paulus noch einen ganz praktischen Hinweis, einen Tipp, wie wir vermeiden können, einzuschlafen. Sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt, sagt er. Nochmals die gute Nachricht, übersetzt das eigentlich sehr bildlich, eindrücklich, hetzelt nicht eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierde keine Macht über euch gewinnt. Hätschelt nicht. Das ist ein schöner Ausdruck. Hätschelt nicht eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierde keine Macht über euch gewinnt. Wir werden hier bei unserer Verantwortung angesprochen. Wir bestimmen nämlich darüber, wer und was auf uns Einfluss ausübt. Viel mehr, als wir das wahrhaben wollen. Da gibt es Gläubige, die sagen, sie könnten nicht anders, sie würden immer dieselbe Sünde tun, immer derselben Sünde verfallen. Aber es hängt eben damit zusammen, ob wir unsere alte, selbstsüchtige Natur pflegen und füttern. Und wenn wir das tun, dann kann die Begierde Macht über uns gewinnen, der wir dann selber nicht mehr gewachsen sind. Das stimmt denn tatsächlich, wenn wir dann sagen, ich konnte nicht mehr anders. Weil wir so unser selbstsüchtiges Wesen so gehätschelt haben, dass die Begierde so eine Kraft in uns bekommen hat, dass wir selber der Begierde hilflos gegenüberstanden. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Es ist eine Cartoon-Geschichte, die einfach etwas charakterisiert. Ich habe die Bilder nicht dazu, aber ich kann sie euch schildern. Eine junge Frau, die Probleme hat mit der Diät, die Diät hält. Das erste Bild, sie ist im Haus. Ich werde ein bisschen herumfahren, denkt sie, aber nicht in die Nähe des Supermarktes. Dann steigt sie in ihr Auto und denkt, ich werde am Supermarkt vorbeifahren, aber nicht hineingehen. Dann fährt sie im Supermarkt vorbei. Ich werde in das Geschäft hineingehen, aber nicht bis zu dem Regal, wo die Süßigkeiten im Sonderangebot stehen. Stellt das Auto ab, geht in den Supermarkt. Im Supermarkt. Ich werde mir die Süßigkeiten ansehen, aber nichts nehmen. Sie steht vor dem Gestell der Süßigkeiten. Ich werde etwas nehmen, es aber nicht kaufen. Nimmt sie das in die Hand, guckt sie an. Ich werde es kaufen, aber nicht öffnen. Sie geht durch die Kasse, bezahlt und sitzt ins Auto. Es öffnen, aber nicht riechen. Riechen, aber nicht probieren. Probieren, aber nicht essen. Das letzte Bild. Essen, 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 essen. Alles ist weg. Die Schlacht war schon verloren, als sie von zu Hause ins Auto stieg, um herumzufahren, um nicht am Supermarkt vorbeizufahren. Ich kenne solche Verhaltensweisen bei mir. Man sagt dann, was man nicht will, formuliert damit genau das Problem, das man hat. Nicht am Supermarkt vorbeifahren. Es geht nicht um das Spazierenfahren, sondern nicht am Supermarkt vorbeizufahren. Und so ist man schon fixiert. Die Schlacht war schon verloren, als sie in das Auto saß, das Haus verließ. Dort, wo sie die Autoschlüssel in die Hand nahm, war die Schlacht verloren. Es ist wie bei Schanzenspringen. Wenn ich eine Schanze erkunde, also die großen Schanzen, wo die Weltmeisterschaften stattfinden, und ich gehe da und gucke mal und gucke, wie weit ich nach vorne kann, und wenn ich dann kippe auf dieser Schanze, dann geht's los und dann geht's runter. Und wenn ich kein geübter Schanzenspringer bin, nicht mal ein geübter Schanzenspringer wird noch bremsen können, aber ich werde auch den Flug schwer überstehen. Die Landung wird nicht so sanft sein wie bei einem geübten Schanzenspringer. Und so spielt das sich oft ab in unserem Leben. Wir entscheiden uns, wo wir stehen bleiben wollen. Wir müssen uns entscheiden. Aber wir müssen wissen, wo wir noch entscheiden können, bevor alles mit großer Wucht ins Rollen kommt. Wo ich dann sagen muss, jetzt kann ich nicht mehr bremsen und ich weiß, ich fahre jetzt auf diese Schanze zu und ich weiß, dieser Sprung, der wird mir eine Bruchlandung bringen, und zwar eine grässliche, aber ich schaffe es nicht, diese Skier querzustellen. Dass wir uns nicht falsch verstehen, wir dürfen vieles im Leben genießen, wir dürfen und sollen uns an vielem erfreuen, aber genießen und erfreuen ist etwas anderes, als der Begierde verfallen zu sein. Der andere kann Schokolade essen, ein Stück, und kann es genießen. Und der neben ihm sitzt, der muss, wenn er ein Stück Schokolade isst, die ganze Schachtel leer essen, sonst ist das nicht mehr, er ist nicht mehr zu halten. Manchmal braucht es auch Ausdauer, bis wir eingefahrene Verhaltensweisen ändern können. Und es ist tatsächlich ein Kampf, den nicht mehr jeder allein besteht und der dann Hilfe braucht von einem Bruder, einer Schwester oder einem Seelsorger. Paulus beschreibt diesen Kampf. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedankengebäude und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wir zerstören Gedankengebäude. Und genau diese Gedankengebäude in uns, die müssen zerstört werden. Ein Beispiel. Wenn ich in der Ehe eine Krise durchlebe, und manchmal können Ehekrisen ja auch länger dauern, nicht nur einen Tag. Und dann plötzlich so in der Zeit der Spannung denke ich, ja, wie wäre es eigentlich mit einer Scheidung? Das wäre eine Möglichkeit. Da könnte ich doch jetzt auch diese Sache lösen. Schlussendlich wäre es auch für den Herrn ein besseres Zeugnis, weil dann wir nicht immer streiten. Und ich kann diesen Gedanken weiterverfolgen und weiterverfolgen. Und dann beginne ich schon in dieses Gefälle zu kommen. Dann begebe ich mich schon auf diese Sprungschanze hoch. Oder ich kann sagen, ich zerstöre die Gedankengebäude, indem, dass ich mein Denken unter den Gehorsam Christi stelle und sage, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und jetzt bleibe ich dran. Und jetzt investiere ich, was ich nur kann, in diese meine Ehe. Dazu bin ich bereit. Und je schneller, dass ich bereit bin, diesen Ausweg in Erwägung zu ziehen, je weniger bin ich bereit, Leiden und schwere Wege durchzugehen, um eine Lösung zu finden. Dann habe ich ja meinen Ausweg. Dann kann man den ja auch noch begründen. Es ist entscheidend, dass wir Gedanken, Gebäude zerstören und unter den Gehorsam Christi nehmen und sagen, nein, Gott hat eigentlich einen ganz anderen Plan, ganz andere Sicht. Und ich muss wissen, wo ich bremsen muss. Ich muss wissen, wo meine Quellen sind, mit denen ich mich füttere. Zum Beispiel mit Filmen. Wenn ich pro Jahr 50 Filme angucke, bei denen Scheidung und Seitensprünge ganz normal sind, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich in einer Spannungssituation bin, ich dem Gedanken beginne anzuhängen, das wäre vielleicht auch was für mich. Die haben ja so gelacht in diesem Film. Die waren ja nachher alle viel glücklicher. Ich bestimme, wie viel ich in mich hineinlasse. An Filmen, an Heften, an Videos, an Büchern, an Bildern. Ich entscheide, wenn ich auf dem Internet surfe, ob ich die Seiten der Erotik anklicke oder nicht. Das entscheide ich. Wenn ich dann geklickt habe und das kommt alles und ich nicht mehr rausfinde, dann war das Problem, dass ich zuerst, als ich noch entscheidungsfähig war, dorthin gegangen bin mit dem Cursor. Oder auch beim Essen, Geld, Macht, Neid, Streit. Ich muss sehen, wo sind meine Quellen, wo gebe ich Nahrung, wo hätschle ich den alten, selbstsüchtigen Menschen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo man sich entscheiden muss. Ich hatte einmal so eine Situation, da ging es um ein Video und ich wusste nicht genau, was das war und habe dann gefragt, ob ich das Video mal sehen könnte, weil das in dem Zusammenhang schien mir das wichtig. Und als ich das Video in Händen hatte, dann habe ich gesehen, dass das doch ein eher erotisches Video ist. Und dann musste ich entscheiden, will ich es jetzt angucken? Weil ich hätte einen guten Grund, ich könnte sagen, im Zusammenhang von Seelsorge muss ich jetzt wissen, was da geguckt wurde. Oder sage ich, nein, wenn ich das Video laufen lasse und mir das angucke, dann trete ich bei mir vielleicht eine Lawine los, die ich nicht lostreten will. Und ich habe das Video zur Seite getan, der Text hat mir genügt, um zu wissen, um was es geht. Aber wenn ich das angeguckt hätte, was ich da in dieser kurzen Zeit an mich in Bildern aufgenommen hätte, hätte ich nicht so schnell wieder aus mir herausgebracht, wie sie hereingekommen sind. Dann hätte ich mich belastet. Und so sind wir aufgefordert, unser selbstsüchtiges Wesen nicht zu füttern. Und wenn wir es füttern, und so sagt ja Paulus, sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Dann verfalle ich auf einmal diesen Begierden. Auf einmal fällt mir das Ruder aus den Händen. Und dann fliege ich durch die Luft. Und der Flug mag dann vielleicht noch ein Höheflug sein, aber die Landung ist eine Bruchlandung. Und manchmal eine ganz grässliche. Jeder weiß, wo er seine Schwächen und wo er seine falschen Verhaltensmuster hat, seine Gedankengebäude, denen er dann nachgeht und die ihn dann so in die Luftbahn katapultieren. Und manchmal braucht es wirklich Ausdauer, gewisse eingefahrene Denkmuster abzulegen. Aber wir werden gewinnen, denn Jesus hilft uns mit seiner Kraft. Es ist vielleicht auch wichtig, dass wir auch an diesem Punkt bereit sind, auch unsere Masken fallen zu lassen, auch mal vor einem Bruder oder vor einer Schwester und sagen, du, ich möchte mit dir mal diese Sache angehen, hilf mir. Da spielen sich in meinem Leben Dinge ab, die mir eigentlich auch gar nicht gefallen und ich möchte Ordnung darin kriegen. Hilf mir doch und zeig mir auch, wie ich da rauskomme, auch aufgrund vom Wort Gottes. Ich fasse zusammen, unsere Rettung ist näher, als sie war, als wir zum Glauben kamen. Der Tag, der kommt wirklich. Und dass der Tag kommt und dass Jesus kommt, ist das die Grundmotivation für die Nachfolge. Wir werden nicht gepeitscht von hinten, sondern gezogen vom Ziel. Wir sind zielorientiert in unserem Leben. Und wenn wir etwas tun und an etwas arbeiten, arbeiten wir daran, weil wir auf das Ziel hingehen. Genauso wie wir das im Beruf tun. Durch die Rettung und die Veränderung unseres Lebens sind wir in der Lage, auf diesen Tag hinzuleben. Gott selbst hat uns mit allem Nötigen ausgerüstet. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns befähigt, er hat uns gereinigt, damit wir auf ihn zu leben können. Und wenn wir uns in Sünde verstrickt haben, dann müssen wir einfach das anpacken und sagen, ich möchte Ordnung machen. Wir sind aufgefordert, aufzustehen. Und es ist nicht zu spät, aufzustehen. Es ist nur immer zu spät, liegen zu bleiben. Zum Aufstehen ist es nie zu spät. Paulus ruft auf, wir sollen aufstehen und wach werden. Und dann sind wir angehalten, Jesus in unserem Leben Herr sein zu lassen. Auch tragen wir die Verantwortung dafür, von was wir uns beeinflussen lassen. Wir steuern, was wir aufnehmen. Ob wir unser altes, selbstsüchtiges Wesen ernähren, sodass wir uns unseren Begierden preisgeben. Das liegt im Wesentlichen bei unseren Entscheidungen. Nicht, dass wir nichts mehr erleben dürfen, nicht, dass wir uns an nichts erfreuen dürfen. Das will ich gar nicht gesagt haben. Und dass man keinen Film mehr sehen darf und dass man nur noch in die vier Wände einbunkern muss und ja nicht hinausgehen, weil man sonst der Begierde ausgeliefert ist. Das ist nicht die Meinung, auch nicht die Meinung des Paulus. Aber dass wir an den Punkten, wo wir wirklich sehen, da sind wir anfällig, dass wir diese im Auge behalten. Wenn wir in der Adventszeit das Lied singen, das wir auch heute gesungen haben, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Möge der Herr schenken, dass in unserem Herzen dieser Wunsch auch ist, ja Herr, der Herrlichkeit, sei du Herr heute in meinem Leben, du Herr der Herrlichkeit, damit ich wirklich gezielt auf dich hinlebe. Ich möchte, dass du Herr bist. Und über eines dürfen wir uns freuen. Wir brauchen das nicht aus eigener Kraft zu tun. Jesus hilft uns auf diesem Weg. Er begleitet unseren Wettlauf, den Paulus schreibt in Korinthern. Christus wird euch fester halten, bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Christus wird euch fester halten, bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Jesus wird uns helfen, er wird uns die Kraft geben, er wird uns leiten, er wird uns auch ermahnen und vielleicht auch heute Morgen beim einen oder anderen den Finger auf einen Ort hinhalten, wo er möchte, dass wir den genauer betrachten. Aber er hilft und er leitet und er möchte, dass wir alle das Ziel untadelig erreichen. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, für diese wunderbare Zukunft, die vor uns liegt. Danke, dass wir wissen, Herr Jesus, dass du kommst und dass du uns zu dir holst. Und jeder, der dich kennt und hier drin ist, möchte eigentlich nichts anderes, als wenn du kommst, bereit zu sein. Und da bitten wir dich um deine Hilfe, um dein Sprechen zu uns persönlich. Wir sind alle anders und wir haben ganz verschiedene Punkte auch von unserer Geschichte, von unserer Prägung, die uns zu schaffen machen. Aber dass wir uns da verändern können und leben als Menschen, die im Licht leben, die um den Tag wissen, der kommt und nicht überrascht sind, wenn du wiederkommst. Dass diese Adventszeit uns dazu dient, dass wir wirklich in dieser Erwartung leben, dass du kommst. Ich danke dir. Amen.